Zusammen. Schön, dass Sie nochmals gekommen sind am heutigen Abend. Gestern stand ich am Pult für die Predigt, heute Morgen vor dem Flip und heute Abend sitze ich. Ich denke, das passt am besten. Ich saß an der Limmat, dem Fluss meiner Heimatstadt. Streckenhalt auf einer Fahrradtour. Das Wasser floss still vorbei und es wehte ein leiser Wind. Die Abendsonne schien mich mild an. Da ging es mir ähnlich wie dem Apostel Johannes. Ich wurde zwar zu keiner himmlischen Vision entrückt, aber mir schoss die Idee durch den Kopf, ich möchte gerne in den kommenden Jahren verschiedene Denker einer neuen Generation erschließen, und der erste, der mir damals an diesem Abend einfiel, war C.S. Lewis. Die ersten Erfahrungen darin, das zu tun, habe ich bereits gesammelt, und zwar in der eigenen Familie. An einem Morgen habe ich die Jungs versammelt und aus dem Stegreif einmal einfach aus dem Leben von C.S. Lewis zu erzählen begonnen. Und das war vom Erfolg gekrönt, dass sich sogar meine vielbeschäftigte Frau dazu gesetzt hat. Und das hat mich dann sehr bestärkt, da weiterzumachen. Wie ist die Faszination von Klein und Groß für C.S. Lewis zu erklären? Wie kommt es, dass sogar die Zentralbibliothek in meiner Heimatstadt Zürich über 100 Sekundärwerke, also Werke über C.S. Lewis, führt? Lewis besticht aus meiner Sicht dadurch, dass er aus dem Schatz von Jahrhunderten schöpft und diesen ganz scharfsinnig auf die Probleme der Moderne anwendet. Dies tut er nicht nüchtern, sondern mit ästhetischer Eleganz und einer demütigen Aufrichtigkeit. An diesen beiden Abenden möchte ich gerne heute etwas aus dem Leben berichten von C.S. Lewis und morgen ins Werk einführen. Nun kann man das auf eine verschiedene Art und Weise machen. Bevor ich starte, möchte ich mal fragen, wer von Ihnen hat schon C.S. Lewis gelesen, die Narnia-Chroniken? Mal Hand auf. Okay, gelesen oder gesehen? Okay, da kommen noch einige Hände mehr. Danke. Wer hat schon ein anderes Buch von C.S. Lewis gelesen? Doch, das sind einige. Da muss ich noch genauer fragen. Wer hat das berühmte Buch, ich bin Christ, gelesen? Wer hat Dienstanweisungen an einen Unterteufel gelesen? Auch einige oben. Ja. Sehr gut. Ja. Dann noch eine dritte Frage. Wer hat die Abschaffung des Menschen gelesen? Ja, das ist das beste Buch von C.S. Lewis, ja, aus meiner Sicht. Spannend. Ja, vielen Dank. Ich mache es folgendermaßen. Ich mache zwei Spaziergänge mit Ihnen, also geistige Spaziergänge. Und dazwischen gibt es ein kurzes Buffet mit einer autobiografischen Note von C.S. Lewis zu einem Thema, das ihn zeitlebens beschäftigt hat. Wenn man einen Steckbrief schreiben wollte über C.S. Lewis, sähe der wohl etwa so aus. Cliff Staples Lewis, geboren 1898 im grünen Irland bei Belfast, gestorben 1963 in Oxford. Aufgewachsen in Irland, 1917 und 1919 bis 1923 in Oxford ausgebildet und dann ab 1925 Tutor in Oxford für englische Literatur. Was ich hier nicht auf dem Flip geschrieben habe, was auch erwähnenswert ist, 1941 und 1942 hat er ganz berühmte Rundfunkansprachen gehalten in BBC, die später dann rausgekommen sind, eben als das Buch auf Deutsch mit dem unglücklichen Titel »Pardon, ich bin Christ« 1954, also im Alter von 56 Jahren, erschien sein fachliches Hauptwerk. Und im gleichen Jahr fand auch endlich die Berufung zum ordentlichen Professor in Cambridge statt. Er war 4 Jahre verheiratet, 1956 bis 1960 mit David Joyman und starb 1963 in Oxford. Irland und England, Oxford und noch ein wenig Cambridge. Von außen sieht das nicht sehr spektakulär aus, von innen aber schon. In der deutschen Sprache liegen über C.S. Lewis 2 umfassende Biografien vor, die den aktuellen Stand der Lewis-Forschung mit berücksichtigen. Das eine Buch gibt es noch antiquarisch in der deutschen Sprache, und zwar ziemlich günstig, habe ich gesehen. Das ist von Alan Jacobs, ist ein amerikanischer Literaturwissenschaftler oder Professor für englische Literatur, der Mann aus Narnia. Und das zweite ist vor 2 Jahren anlässlich eines Jubiläums von C.S. Lewis erschienen, 2013, 50. Todesjahr, und zwar von Alistair McGrath. Und das heißt schlicht und einfach C.S. Lewis. Mit diesen beiden Biografien sind wir sehr gut bedient, weil die früheren Biografien, die zwar auch sehr spannend sind zu lesen, doch noch einige, man sagt eben in der Fachsprache, hagiografische Züge aufweisen, das heißt zur Vergötterung des Porträtierten. Diese beiden Biografien sind sehr, sehr gut, beide 2007 und 2013 herausgekommen. Ich möchte noch ein drittes anführen und dann ist es auch schon fertig mit Buchempfehlungen von heute Abend. Und zwar sein autobiografisches Spätwerk, auch übersetzt in die deutsche Sprache. Die Nummer 2 und 3, die noch erhältlich sind, habe ich auch geordert, ich glaube ins Credo, da müssen wir auch nochmal schauen, wer denn das gerne bestellen möchte. Das von Alistair McGrath ist nicht ganz günstig, sondern die 20 Euro und auch ziemlich umfangreich. Und das Buch Überrascht von Freude gibt es auch nach wie vor von Brunnen Verlag. Man könnte das Leben des überragenden Denkers und des feinfühligen Literaten im Nachhinein ganz leicht glorifizieren, das heißt so überhöht darstellen und verherrlichen. Das ist nicht meine Absicht heute Abend. Ich möchte gerne den ersten Spaziergang machen ins Leben dieses Mannes und etwas näher hinschauen und entdecken, dass es ein anstrengendes und ein von manchen Schwierigkeiten gepflastertes Leben war, das C.S. Lewis lebte. Das Erste, was man auf diesem Spaziergang anmerken kann, ist natürlich die Liebe zu den Büchern. Diese wurde ganz früh in seinem Leben angelegt. Im weitläufigen Elternhaus, schreibt C.S. Lewis, gab es Bücher im Arbeitszimmer, Bücher im Wohnzimmer, Bücher in der Garderobe, Bücher 2 Reihen tief in dem großen Bücherregal auf dem Treppenabsatz, Bücher im Schlafzimmer, Bücher in Stapeln so hoch wie meine Schulter auf dem Speicher, Bücher aller Art für ein Kind geeignete und ganz und gar ungeeignete. Nichts davon, schreibt er, war mir verboten. An den schier endlosen verregneten Nachmittagen holte ich mir einen Band nach dem anderen aus den Regalen. Und diese intensive Leseerfahrung schon in der frühen Kindheit, von den ersten Lebensjahren an, ließen ihn, wie er schreibt, fast völlig in seiner eigenen Imagination Vorstellungskraft leben. Vielleicht ist da noch hinzuzufügen, dass er später mit seinem Bruder Warney eine eigene Parallel- oder Welt aufgebaut hat, schon als Kind, mit eigenen Figuren, einer eigenen Karte und eigenen Geschichten. Das kam eben aus seiner intensiven Leseerfahrung. C.S. Lewis wurde, wie viele berühmte Künstler und Denker in der Geschichte, zuerst zu Hause unterrichtet, nämlich durch seine Mutter. Diese Mutter ist dann auch der zweite Punkt, den ich erwähnen möchte. Die Präsenz dieser Mutter prägte ihn tief, aber nicht nur die Präsenz, sondern vor allem dann der frühe Verlust der Mutter. Ich glaube, er war 7 Jahre alt, als sie starb. In seiner Autobiografie Überrascht von Freude schreibt er, wie er sie auch nochmals, als sie schon tot war, nochmals gesehen hat und ihn das tief geprägt hat. Ich glaube, wenn man das Leben von Lewis verstehen will, dann kommt man, ich glaube, das nicht psychologisiert, nicht daran vorbei, auch diese tiefe Trauer um diesen Verlust als wichtiges Motiv seines Lebens und auch seines Denkens zu sehen. Er schreibt selbst: Mit dem Tod meiner Mutter verschwand alles gefestigte Glück, alles Ruhige und Verlässliche aus meinem Leben. Und damit sind wir beim dritten Punkt dieses Spaziergangs, nämlich beim Vater. Der Vater, der sich vom Tod der Mutter nie erholte, ja, zu diesem Vater pflegte C.S. Lewis, bis er tot war, bis zu seinem Tod, eine ambivalente, das heißt eine sehr zwiespältige Beziehung. Dieser Vater war sehr oft launisch und weit entfernt von der Lebenswelt seiner Söhne. Lewis schreibt davon, dass er jeweils mit einem Wortschwall überhäuft wurde, wenn er ihm etwas mitteilen wollte, was bei ihm, je älter er wurde, eine lächerliche Wirkung hinterließ. Als er später in der Schule, er ging dann später auf ein Internat, auf verschiedene Internate, das war damals üblich, als er damals dann an Internate ging, da fand er in seinen Nöten, die er hatte, er lernte nämlich gar nichts in der ersten Schule, fand er kein Gehör beim Vater. Er schreibt: Das erste und einfachste Hindernis für die Kommunikation war die Tatsache, dass er, nachdem er sich ernstlich erkundigt hatte, wie es um mich stände, die Antwort nicht erwartete oder sie wieder vergaß, kaum dass sie ausgesprochen war. Dazu kam, schreibt er, dass er sich jeweils eine eigene Version gebastelt hat von dem, was ihm sein Sohn erzählte, und dass diese, wenn sie einmal zurechtgelegt war, unauslöschlich gewesen sei. Und das wirkte auf den Sohn sehr ermüdend. Lewis konnte nicht sich selbst sein, wenn er zu Hause war. Diese Aussagen über den Vater von Lewis haben mich sehr nachdenklich gemacht. Vielleicht führe ich das noch etwas aus. Er schreibt über ihn: Er war eigentlich viel zu mannhaft und zu großzügig, als dass er ein Kind aus Zorn hätte schlagen können. Gleichzeitig war er zu impulsiv, um jemals ein Kind mit klarem Kopf und aufgrund von Prinzipien zu bestrafen. Deshalb verließ er sich ganz auf seine Zunge als Instrument der häuslichen Disziplin. Und hier führte der fatale Hang zur Dramatik und zum Rhetorischen zu einem bemitleidenswerten und komischen Ergebnis. Wenn er seinen Mund öffnete, um uns zu tadeln, beabsichtigte er zweifellos nichts anderes als einen kurzen, wohlformulierten Appell an unseren gesunden Menschenverstand. Doch ach, die Worte strömten aus ihm heraus und berauschten ihn. Mein armer Vater vergaß, während er sprach, nicht nur das Vergehen, sondern auch die Fähigkeiten seiner Zuhörer. Alle Schätze seines unermesslichen Vokabulars strömten hervor. Etwas Schlimmeres hätte er kaum tun können. Es hat mich getroffen, dass man auch mit der Mund und der Zunge das Kind erschlagen kann. Er schreibt das ganz eindrücklich in seiner Autobiografie. Dazu kam, dass er ständig Ankündigungen machte, ohne sie einzulösen und sich damit auch lächerlich machte. Ja, was war dann die Folgen für die Beziehung zu den Söhnen? Er schreibt, seine Gegenwart machte nicht nur unseren verbotenen, sondern auch unseren harmlosen Aktivitäten ein Ende. Es ist schon hart, wenn ein Mann in seinem eigenen Haus als Eindringling empfunden wird. Es steht fest, dass ich es zunehmend als bedrückend empfand, mit ihm zusammen zu sein. Es war außerordentlich ermüdend. Ja, für uns Väter sicher eine ganz wertvolle Lektion aus dem Leben von Louis. Auch einfach, natürlich schrieb er das Mitte der 50er Jahre und einige Experten sagen auch, dass einige Informationen aus Überrasch von Freude nicht mehr so ganz genau im Detail stimmten, aber der Grundzug, das Gefühl, das kann er so gut auf den Punkt bringen. Also früher Verlust der Mutter, eine zwiespältige Beziehung zum Vater, er fühlte sich zu Hause gar nicht wohl, er kam nicht gerne nach Hause. Der nächste Punkt des Spaziergangs ist die Schulerfahrung. Louis' Schulerfahrung schwankte zwischen Extremen. Nach der ersten Zeit bei der Mutter wurde er an verschiedenen Internaten mit ganz unterschiedlichen Lernatmosphären vertraut gemacht. An der einen Schule wurde geschlagen und nichts gelernt, wirklich buchstäblich nichts, vielleicht ist es etwas übertrieben, mag sein. Und dann später kam er dann in ein Bubeninternat und wurde in die strenge Hierarchie der Buben eingeführt. Dazu gehörten Dienstleistungen der Jüngeren gegenüber den älteren Schülern und, so wie er es auch schreibt, mehr als antönt, er schreibt es deutlich, anscheinend gehörten auch sexuelle Gefälligkeiten zu diesen Dienstleistungen für ältere Knaben. Das schreibt er auch in seinem Buch, überrascht von Freude, ich empfehle es, Ihnen zu lesen. In großem Kontrast dazu stand dann eine andere Lernerfahrung für mich als Mann, der sich ständig mit Lernen beschäftigt, natürlich sehr interessant. Er kam nach diesem Bubeninternat zu einem Tutor, und das ist ja dem englischen Bildungssystem eine geniale Sache, ich habe das auch schon mal machen dürfen, das ist eine 1:1 Betreuung, Schüler, Lehrer, Student, Professor. Das funktioniert so, grob gesagt, wird in Oxford heute noch praktiziert, dass man eine Aufgabe kriegt, Bücher zu lesen, dass man sich dann einliest, dass man zu einem Thema einen Aufsatz schreibt und dass man ihn dann nachher 1:1 mit dem Tutor, also mit dem Lehrer bespricht und er einem angreift mit Fragen. Also eine richtige Debatte und man wird geschliffen. Ich habe es selber eben schon erlebt. Das war also wirklich eine Erfahrung für sich. Ich habe es erst als Mann erlebt. Für Louis war diese Zeit, die als Vorbereitung für Oxford gedacht war, als Jugendlicher sehr, 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 sehr entscheidend. Und er schreibt später in seinen Briefen, aber auch immer wieder in den Büchern davon, dass er bei diesem Mann das scharfe, logische Denken lernte. Und lernte zu verteidigen, zu debattieren, für einen Standpunkt einzutreten. Wo lernen wir das heute noch? Wo lernen wir das heute noch? Das ist eine so wichtige Disziplin, würde später in seinem Leben entscheidend sein für sein gesamtes Arbeiten. Interessant war, dass dieser Tutor Atheist war. Er war dem Glauben gar nicht zugewandt, im Gegenteil. Und er bestärkte Louis auch darin, sich vom Glauben abzukehren. Nichtsdestotrotz schreibt er später, dass genau dieser Mann ihm viele Dinge lernte, im Kontrast, dass er vieles lernte, was er eben gerne später nicht so machen wollte. Er hat trotzdem und durch das viel gelernt. Der nächste Punkt auf diesem biografischen ersten Spaziergang ist die Erfahrung des Ersten Weltkriegs. Wie für viele junge Männer seiner Generation stellte die Erfahrung der in den Schützengräben des Weltkriegs eine erschütternde, lebenslänglich unvergessene Erfahrung dar. C.S. Lewis-Experten sind sich überzeugt, also zum Beispiel Alistair McGrath gehört auch dazu, es herrscht ein Konsens, dass C.S. Lewis viele Erfahrungen, wie viele andere junge Männer, in sich drin behalten hat und die nie rausgelassen hat. Eigentlich die für sich behalten, aber die haben ihn stark geprägt. Mit einem Kameraden hat er vor dem Einrücken an die Front in Frankreich einen Pakt geschlossen. Sie haben sich gegenseitig geschworen, und das war eine sehr wichtige Entscheid im Leben von Lewis, dass der Überlebende für die Eltern des Gefallenen sorgen würden. Und dieser Entschluss hatte für C.S. Lewis' Leben weitreichende Folgen. Ich bin heute Abend nicht da, um einfach einen schönen Wetterbericht über das Leben von C.S. Lewis zu geben, also schauen wir auch hier hin. Die Mrs. Moore, die Mutter des gefallenen Freundes, lebte nämlich bis 1951. Bis 1951 samt Tochter im Haushalt von Lewis. Es scheint, und ich glaube, es ist mehr als ein Schein, dass Lewis zumindest über eine Zeit eine sexuelle Beziehung mit der 30 Jahre älteren Frau gepflegt hat. Er hielt sich sehr bedeckt zeitlebens, aber es gibt gute Hinweise, es gibt sogar auch ganze Aufsätze über dieses Thema, ich möchte jetzt nicht zu stark darin herumstochern. Tatsache ist, dass er bis ins Alter, da war er 53, eine 30 Jahre ältere Frau versorgt hat und die überaus launisch war. Dies führte dazu, und das hat mich sehr getröstet, das ist manchmal speziell, dass solche Dinge einen trösten, aber dass er über Jahre nicht in der Lage war, mehr als ein oder zwei Stunden am Stück zu schreiben. C.S. Lewis war ständig wurde ständig wieder aufgejagt. Kannst du mir die Bettflasche holen? Es ist zu kalt im Zimmer. Hol mir was zu essen. Es ist mir unwohl. Hol mir eine Decke. Die ganze Zeit vom Morgen bis zum Abend war er der Knecht der alten Dame. Ich glaube, es lässt sich nicht viel anders beschreiben. Der Einstieg in die Berufswelt. War ebenfalls sehr, sehr harzig. Nach dem ersten Studium fand Lewis keine Anstellung und sie zogen für die Dozentenstelle andere Bewerber ihm vor. Und das war für ihn nicht einfach, es war auch finanziell nicht so einfach und es führte dazu, dass er noch länger finanziell abhängig blieb von seinem Vater. Wie wir gehört haben, war diese Beziehung auch nicht gerade zum Besten. Der Vater hat ihn allerdings weiterhin unterstützt und das führte zu einem weiteren. Er hat einen harzigen Einstieg in die Berufswelt. Er war mehrere Jahre auf Stellensuche und das führte dazu, dass er einen weiteren Abschluss machte in Philosophie. Wenn Sie sich das mal überlegen, einen harzigen Einstieg zu haben in die Berufswelt mit einer solchen Potenzial und Begabung, denkt man manchmal, weshalb musste das sein? Wenn wir jetzt zurückblicken und sehen, dass er dadurch die Gelegenheit erhielt, sein philosophisches, logisches Denken weiter zu schärfen, erscheint uns das wie logisch, dass er das noch brauchte als Rüstzeug, um dann wirklich brauchbar zu sein im Dienst für Jesus. Damals war er noch nicht Christ, muss man hinzufügen. So hat er noch Studien in Philosophie gemacht und hat dann 1925 eine Anstellung als Tutor bekommen. Das bedeutete, dass er sehr, sehr viele Aufsätze von Studenten lesen musste, über Jahrzehnte. Bis 1954 hat er diesen Platz. Bis 1954 wurde ihm auch ein ordentlicher Professorstuhl verweigert in Oxford. Immer wieder ein anderer Bewerber wurde ihm vorgezogen. Das war hart. Und er schreibt oft darüber, er seufzt auch in seinen Briefen oft darüber, wie langweilig diese Aufsätze der Studenten gewesen seien und wie er sich gequält hat, Stunden und Tage. Und es ist nicht so, dass damals das Einkommen sehr üppig gewesen wäre. Sein Kollege Tolkien musste oft noch an anderen Universitäten auch im Sommer aushelfen und das gab es schon auch kurze Nächte, wo sie einfach korrigieren mussten und sich mit diesen Studenten herumschlagen mussten. Natürlich hatten beide auch viele interessante Studenten, klar. Ja, also keinen einfachen Einstieg in die Berufswelt, auch lange keine berufliche Anerkennung. Die Kollegin in Oxford, die waren sehr, sehr misstrauisch gegenüber einem Kollegen, der da Dinge über das Christentum schreiben, sogar am Schluss noch Kinderbücher. Das war für sie irgendwie, das war unter aller Würde für einen Oxford-Dozenten, dass er das überhaupt machte. Und er war eigentlich ein Outsider dort, oder mehr oder weniger ein Outsider. Dass ihm dann endlich 1954 ein Lehrstuhl beim Konkurrenten in Cambridge angeboten wurde, hatte auch nicht zuletzt auf das Betreiben seines Freundes Tolkien zurückgeführt werden. Tolkien, um das kurz zu sagen, ein Freund von C.S. Lewis, Verfasser der Hobbit, von The Hobbit, wer hat das von euch gelesen oder gesehen? The Hobbit? Ach, noch nicht viele, empfehle ich euch sehr. Ich bin eben daran, einen Workshop für Führungskräfte zu machen, entlang der Geschichte von The Hobbit. Und dann das Hauptwerk, Der Herr der Ringe, wer hat das schon gesehen oder gelesen? Auch einige mehr, ja. Auch sehr empfehlenswert. Also das war ein Weggenosse von C.S. Lewis, auch in Oxford. Ich bin ja daran, einige biografische Brocken herauszuarbeiten, die vielleicht weniger bekannt sind und auch nicht so toll den Mann auf ein Tablett heben. Es gibt da noch einiges zu nennen. C.S. Lewis litt bald unter einer ungeheuren Mehrfachbelastung. Er hat zusammen mit seinem Bruder ein Anwesen gekauft, umgebaut und oft auch darin, wir sagen im Schweizerdeutschen, umbuddelt, das heißt irgendwie selber Hand angelegt, aber es war nicht so erfolgreich. Sein Bruder wurde irgendwann, der war in der Armee und wurde frühzeitig pensioniert oder ging in Rente, wie er sagt. Und der wohnte dann auch im selben Haus wie da diese Mrs. Moore. Genau. Müsste man auch noch aufschreiben. Warney, sein Bruder, zog auch bei ihm ein und das hatte eine wunderbare Seite. Sie waren ja von klein auf ein Paar und so verbrüdert miteinander, gerade durch die Distanz zum Vater. Und Warney hat dafür gesorgt, dass die viele, viele Briefe mit Schreibmaschine abgeschrieben wurde. Warney war unentbehrlich für seine literarische Arbeit. Er hat viele Dinge mit der Schreibmaschine aufgeschrieben, weil sich C.S. Lewis geweigert hat, das zu tun. Er hat gesagt, ich kann nicht schreiben mit Schreibmaschine. Ich muss da wirklich mit der Feder das tun. Das ist ein anderes Gefühl zu schreiben. Hat sich das anders ausgedrückt. Dieser Warney hatte aber auch eine Schattenseite. Er war alkoholsüchtig. Sie können sich vorstellen, wie das ist, mit einer älteren Dame zu leben, die einem das Leben schwer macht, mit einem Bruder, der oft so betrunken war, dass er eingeliefert werden musste. Das war kein einfaches Leben. In einem großen Haus, oft zu groß, für den mit zwei linken Händen, aber sehr im Denken begabten C.S. Lewis, und das führte ihn oft an den Rand seiner Kräfte. Wenn man dazu noch nimmt, dass er dann, vor allem als er die Bücher zu schreiben begann, darüber werde ich morgen noch mehr sagen, die Bücher über den christlichen Glauben, das begann so Mitte, Ende 30er Jahre, kam immer mehr auch ein Briefverkehr auf. Und C.S. Lewis war sehr, sehr treu im Gebet für diejenigen, die ihm schrieben, und er schrieb auch fast allen zurück. Und das war eine solche Arbeitsbelastung, er hat das so ernst genommen, dass es ihn in einen Nervenzusammenbruch geführt hat um die 50. Also das ist wirklich, ich denke, ich kann es da offen sagen, es ist ein Leben gewesen, das nicht einfach von Höhepunkt zu Höhepunkt führte. Die Aufgabe also in Oxford, die privaten Belastungen, die ich geschildert habe, und die ungeheure Korrespondenz, der Lewis mit hohem Pflichtbewusstsein nachging, führten zu einer permanenten Überlastung. Das Erstaunliche ist, dass er sich nochmals aufgerappelt hat. Und was ich noch erstaunlicher finde, dass er nachher, obwohl er schon Notizen hatte, erst die Narnia-Chroniken schrieb. Die Narnia-Chroniken sind erst in den 50er Jahren entstanden, nach diesem Zusammenbruch. Das ist eindrücklich. Während das Aspekte sind, die vielleicht weniger bekannt sind, so ist umso bekannter, dass C.S. Lewis ja lange Single blieb, also offiziell Single. Ich glaube, er war auch Single nach seiner Bekehrung, das nehme ich schon an. Und dass er dann 1956 eine Romanze hatte, es gab auch einen Film, ich glaube, er heißt The Shadowlands. Ich persönlich bin nicht so begeistert von diesem Film, weil ich viel gelesen habe und auch gelesen habe, wie sich diese Frau in das Leben von Lewis, man kann es nicht anders sagen, hineindrückte. Natürlich war es dann eine amoröse Beziehung über eine Zeit, aber auch dort viele schwierige Dinge, mit denen Lewis nur schwer umgehen konnte. Ja, das war nicht nur eine Romanze, sondern auch das Ergebnis eines geschickten, wenn nicht gar manipulativen Vorgehens der geschiedenen US-Amerikanerin. Das führte zur heimlichen Wiederheirat, das war in der anglikanischen Kirche damals verboten, und C.S. Lewis suchte sich einen Pfarrer, der es trotzdem vollzog. Die Ehe währte nur kurz und der Einfluss von David Joyman ist auch in seinen späten Büchern deutlich spürbar. David Joyman ist bei einem Telefonat über das Telefonkabel gestolpert und dann hat sie sich gleich den Oberschenkel gebrochen und dann stellte man fest, dass sie Knochenkrebs hatte. Sie lebte nur noch 4 Jahre in Ehe mit C.S. Lewis und starb 1960, drei Jahre vor Lewis. C.S. Lewis hat dann im Pseudonym einen Text verfasst, über die Trauer heißt das. Gilt bis heute als eines der wichtigsten Werke der Trauerliteratur aus dem 20. Jahrhundert. Unter Pseudonym zuerst veröffentlicht, war bald klar, dass er der Schreiber war. Ich denke, in Kombination zum Buch Der Schmerz und über die Trauer, beide zusammen, das gibt eine schön ausbalancierte Abhandlung über dieses Thema. Der Schmerz und über die Trauer. Hat jemand schon von euch das Buch gelesen, über den Schmerz? Sehr gutes Buch. Ich denke, gilt auch als eines besser. Der Schmerz, Wunder und die Abschaffung des Menschen, sehr wichtige Bücher. Genau, wir sind ja noch nicht bei den Büchern, aber es drückt immer wieder durch bei mir, natürlich. Das kommen wir morgen noch näher darauf. Lewis starb 1963 an einem Doppelproblem. Er hatte Krebs und er hatte ein Herzproblem oder Herzrhythmusstörungen und man konnte das nicht mehr operieren. Er starb und es war für mich bewegend zu lesen, dass er manchmal noch mit dem Katheter für den Urin, und ich sage das so in diesem Detail, noch in den Hörsaal ging und mit dem Katheter nebendran noch Vorlesungen hielt. Das war wirklich, der hat bis zum Schluss hat er durchgehalten. Genau, das so zu einem ersten Rundgang in das Leben von Lewis. Die einen mögen sagen, vielleicht hätte ich die falschen Stellen erwähnt. Ich habe jetzt extra Dinge herausgepflückt, die vielleicht nicht so bekannt sind. Lass mich mal, ich komme nachher beim zweiten Spaziergang noch ausführlicher darauf zurück, eines sagen. Ich glaube, Gott benutzt schwierige Umstände für seinen Zweck, für seinen Dienst. Wir sehen oft diese großartigen Dinge, die ja jemand gemacht hat, aber wenn wir dahinter blicken, und ich habe schon viele Biografien gelesen, wirklich viele, dann sehen wir oft auch ganz schwierige Dinge im Alltag. Ich stelle mir den Alltag von C.S. Lewis nicht einfach vor. Beispielsweise war es so, dass er, wenn er in einem Geschäft war und er das einkaufen wollte, dass er das Rückgeld nicht berechnen konnte. Er war so schlecht in Mathematik, er konnte Rückgeld nicht berechnen. Er hat den Einstieg nach Oxford nur geschafft, weil ihm die Mathematikprüfung erlassen wurde, weil nach dem Ersten Weltkrieg es Männer brauchte in Oxford. Also, Sie sehen, vieles hat da zusammengespielt. Ja, das war so ein erster Spaziergang, nicht ganz einfach, zugegeben. Und ich möchte euch gerne jetzt so als Zwischenspiel vor dem zweiten Spaziergang in eine Spur, in eine autobiografische Spur mitnehmen. Mögt ihr noch? Ja, sonst sagt ihr es mir, ne? Und zwar eine sehr spannende Spur. Diese Spur ist eigentlich der Grund, warum ich euch wirklich das Werk Überrascht von Freude empfehle. Surprise by Joy ist gut übersetzt in diesem Fall. Und es geht um seine Sehnsucht nach Freude, die er empfand. Und ich glaube, das ist bis heute ein Thema. Blaise Pascal, der Denker aus dem 17. Jahrhundert, hat ganz Ähnliches geschrieben. Das ist einfach was, was ich gerne nachverfolgen würde und auch einen Kontrapunkt setzt in der ganzen Frage nach Gott. Ich werde einige Stellen vorlesen. Er schreibt im Rückblick in seiner Autobiografie Surprise by Joy, dass er schon als ganz kleiner Junge ganz seltsame Erlebnisse machte. Er sagt, dass er eine gewaltige Seligkeit in gewissen Momenten empfunden habe, die ihm aber auch gleich wieder entglitten sei. Muss ich schnell noch suchen, ja genau. Es ist schwer, Worte zu finden, die stark genug wären, schreibt er, um die Empfindung zu beschreiben, die über mich kam. Es war ein Gefühl der Sehnsucht. Aber Sehnsucht wonach? Gewiss nicht nach einer Keksdose voller Moos, nicht einmal nach meiner eigenen Vergangenheit. Es war die Sehnsucht, auch schnell wieder verschwunden. Der Blick durch den Schleier vorbei und die Welt wurde wieder alltäglich, leise bewegt, nur durch ein Sehnen nach der eben entglittenen Sehnsucht. Es hatte nur einen Augenblick gedauert, doch in einem gewissen Sinn war alles andere, was mir je widerfahren war, im Vergleich dazu belanglos. Zum zweiten Mal lüftete sich dieser Schleier wieder, als er ein Buch las. Und er schreibt, man griff immer wieder nach dem Buch, nicht um die Sehnsucht zu befriedigen, sondern weil ich hoffte, dass ich dieses Gefühl der Sehnsucht wieder haben würde. Auch in diesem Erlebnis, als ich dieses Buch las und dieses Gefühl wieder hatte, schwang dieselbe Überraschung und die unvorhersehbare Bedeutsamkeit mit. Es war etwas anderes als das gewöhnliche Leben und selbst die gewöhnliche Freude. Man könnte sagen, es war etwas aus einer anderen Dimension. Der dritte Blick durch den Schleier kam durch die Dichtung. Louis hat ja auch dann später viele Gedichte geschrieben. Er schreibt, sofort wurde ich in die riesigen Weiten des nördlichen Himmels entrückt und ersehnte mit quälender Intensität etwas, das ich niemals hätte beschreiben können. Und jetzt wird es sehr interessant. Er versucht dann, Freude zu definieren. Ich glaube, wenn etwas heute nicht mehr definiert werden kann, ist es, was Freude ist. Wir verwechseln oft Freude mit Konsum oder Betäubung. Und er beschreibt das sehr, sehr gut. Er sagt, Freude muss von Glück und Vergnügen scharf unterschieden werden. Es ist ein unerfülltes Begehren, das an sich schon begehrenswerter ist als jede andere Erfüllung. Ich nenne sie Freude, und das ist ein spezieller Begriff, der sowohl von Glück als auch von Vergnügen scharf unterschieden werden muss. Freude hat in der Tat ein und nur ein Merkmal mit diesen beiden gemeinsam, nämlich die Tatsache, dass jeder, der sie erlebt hat, sie wieder erleben möchte. Ich bezweifle, dass irgendjemand, der die Freude je geschmeckt hat, sie gegen alle Vergnügungen der Welt eintauschen würde, wenn er über beides verfügen könnte. Und dann schreibt er, dann war es dieser Augenblick der Sehnsucht nach Freude für Jahre entschwunden. Über Jahre nicht nur abwesend, sondern ganz und gar vergessen. Als Jugendlicher war er dann über dem Lesen eines Buches, wen wundert's, unversehens plötzlich in die Vergangenheit zurückversetzt, und zwar so heftig, schreibt er, dass es mir fast das Herz brach, die Erinnerung an die Freude selbst, das Wissen, das ich einmal besessen hatte, das mir nun schon seit Jahren fehlte, dass ich nun endlich aus meinem wüsten Exil, so fühlte er sich in seiner Jugend, als er sich auch von Gott abkehrte, in mein eigenes Land zurückkehrte. Es war das wieder da, was entschwunden, was entglitten, was schon fast vergessen war. Die Bücher vermittelten Louis also den Blick immer wieder durch diesen Schleier. Er schreibt, alle Freude erinnert an etwas. Sie ist niemals ein Besitz, sondern immer ein Verlangen nach etwas, das länger zurückliegt und weiter entfernt ist oder erst noch geschehen werden muss. Geschehen muss. Klammer auf, ich glaube, jeder Mensch hat eine Sehnsucht. Natürlich wissen wir, wohin diese Sehnsucht gerichtet ist, aber Louis beschreibt es meisterhaft, wie sich das schon in seinem Herzen, in seinem Leben seit kleinen jungen Jahren gezeigt hat. Er sagt, aus Büchern immer wieder empfing ich den Stich der Freude. Noch bemerkte ich nicht, dass er allmählich seltener wurde. Und er sagt, es gab dann eigentlich zwei Leben, ein ganz langes Leben ohne Freude und kurze Momente mit einem Stich dieser Freude. Er sagt, eine Art Ekstase und dann wieder unglücklich sein über lange Zeit. Als junger Mann schloss Louis dann Freundschaft mit einem Arthur Green, dem er auch eine ausführliche Korrespondenz führte. Nebenbemerkung, es gibt von Louis über 4000 Seiten Briefe. Seit 2006 sind die aufgelegt, erst jetzt, ich sage Ihnen morgen noch mehr dazu, wie man die lesen kann. Und Arthur Green war ein wichtiger Briefpartner. Louis, das war ein Nachbar, und er ging zu ihm, als er krank war, und erlebte dort wieder in der Gemeinschaft mit diesem Freund das Erleben der Freude. Wieder war es ein Buch, das in unseren Händen war, und wir steckten die Köpfe zusammen, zeigten, zitierten, redeten, schrien beinahe und entdeckten in einem Schwall von Fragen, dass wir nicht nur dasselbe liebten, sondern auch dieselben Teile darin und auf dieselbe Weise, dass wir beide den Stich der Freude kannten. Später schreibt C.S. Lewis in seinem Buch The Four Loves über Freundschaft, dass Freunde eigentlich zwei Menschen sind, die zusammen aufs selbe gucken, nebeneinander stehen, aufs selbe gucken und merken, sie haben dasselbe Interesse. Das hat er sich auch schon selber erlebt. Der Zeitpunkt des größten Wissens, schreibt er, als er wirklich sich ausgebildet hat, und er war ein Spitzenstudent, war auch gepaart von der geringsten Freude. Louis befand sich an einem Punkt, an dem sämtliche Herrlichkeit entschwunden war. Aber plötzlich tauchte sie wieder auf, die Erinnerung. Achten Sie darauf, schreibt er, wie blind ich war. Gerade in diesem Moment stieg in mir die Erinnerung an einen Ort und eine Zeit auf, wo ich die verlorene Freude in seltener Fülle geschmeckt habe. Und diese Erinnerung entfachte eine Sehnsucht, die aus dem Geist überfloss und den ganzen Körper einzuschließen schien. Er glaubte, dass diese Erfahrung kein Zufall war. Ich glaube, dass alle Dinge auf ihre Weise himmlische Wahrheit widerspiegeln, nicht zuletzt auch die Imagination und Vorstellungskraft. Louis hatte sich, wie er schreibt, von Gott abgewandt und versuchte, wie es auch heute noch viele Menschen versuchte, nach gewissen Bewusstheitszuständen zu streben, die ich durch schiere Willenskraft hervorzubringen trachtet, und er merkte, er konnte es nicht. Es gab keine vergleichbare Sache. Das sagen viele Leute, die auch Drogen genommen haben, genau dieselbe Erfahrung. Er sagt, er sei verstrickt gewesen im Irrtum, in der Religion eines selbstliebkosenden Luxus und Liebe in Autoerotismus. Der zweite Irrtum, schreibt er, bestand in dem Versuch, diesen Bewusstseinszustand hervorzubringen, nachdem man ihn fälschlicherweise zu seinem Ziel gemacht hat. Er kam zum Schluss, dass es eine Stimmung oder ein Zustand in meinem Innern sei, das sich in jedem Kontext zeigen könne. Was aber fand er am Ende des Pfades vor, wenn er selber versuchte, diese Freude durch sich und seinen eigenen Willen hervorzubringen? Er sagt, am Ende fand man Vergnügen, was unmittelbar zu der Entdeckung führte, dass Vergnügen nicht das war, was man gesucht hatte. Ich denke, diese Beschreibung, die ist unglaublich gut für einen suchenden Menschen, weil genau das eine universelle Erfahrung ist, dass Vergnügen nicht das ist, wonach man sucht. Und es gibt im Leben des Menschen Momente, wo auch der das merkt. Er schreibt noch weiter, ganz wichtig für unsere Zeit, die Freude ist kein Ersatz für Sex. Freilich ist Sex sehr oft ein Ersatz für die Freude. Nochmals, Sex ist sehr oft ein Ersatz für die Freude. Ich frage mich manchmal, ob nicht alle Vergnügungen ein Ersatz für die Freude sind. Und dann kommt er im letzten Teil seines Buches zu dem, was ich mit Schachmatt überschrieben habe. Im zweitletzten Kapitel schildert Louis eine der letzten Phasen im Durchbruch zum christlichen Glauben, nämlich die Wende vom Atheisten zum Theisten. Die Beschäftigung mit der Freude war keine Nabelschau, sondern er schrieb, der sicherste Weg, sich ein Vergnügen zu verderben, war anzufangen, seine eigene Befriedigung zu untersuchen. Die Auflösung des Rätsels, was war denn diese Sehnsucht, die ihn über 35 Jahre oder 34 Jahre getrieben hatte? Er realisierte, es war nicht das Erlebnis, es war das Objekt der Freude, die das Wesentliche war. Und das ist etwas ganz Wichtiges, nicht das Erlebnis, sondern das Objekt der Freude ist das Wesentliche. Die Freude selbst, einfach als Ereignis in meinem eigenen Geist betrachtet, erweist sich als vollkommen wertlos. Der ganze Wert lag allein in dem, was die Freude begehrte. Also nicht das Ziel war das Gefühl, was wir uns oft heute auch einreden, auch gesellschaftlich, sondern was begehrt wurde, das Objekt der Freude. Und dieses Objekt war Gott. Der Wunsch nach Selbstbestimmung hatte Louis geleitet und durch viele Täler und durch viele über Hügel und Umwege geführt. Und er schreibt, vor allen anderen Dingen hatte ich immer gewollt, dass man sich nicht in meine Angelegenheiten einmischte. Ich hatte welch ein wahnsinniger Versuch, meine Seele mein eigen nennen wollen. Ich war weit ängstlicher darauf bedacht gewesen, Leiden von mir fernzuhalten, als Glück zu finden. Ach, wie gut geschildert. Ich war ängstlich darauf bedacht, Leiden von mir fernzuhalten, eher als Glück zu finden. Immer hatte ich es auf beschränkte Haftung abgesehen. Das Übernatürliche für mich war zuerst ein verbotener Traum und dann, wie bei der Reaktion eines Trinkers, ekelerregend gewesen. Louis schreibt wunderbar von dieser Sehnsucht, die er am Anfang ganz lange gar nicht genau, er konnte zwar genau beschreiben, wann sie kam, und er konnte unterscheiden, was eben keine Freude war, aber wusste nicht, wohin diese Sehnsucht zielte. Warum habe ich das so ausführlich gebracht? Das ist etwas ganz Zentrales für die Schriften von Louis. Sie werden das in vielen Büchern finden, zum Beispiel in seinem Frühwerk Flucht aus Puritanien, oder das heißt jetzt, glaube ich, Das Schloss und die Insel, sehr entscheidendes Motiv. Auch in seiner wichtigsten Predigt, das Gewicht, The Weight of Glory, das Gewicht der Herrlichkeit. Auch in einem seiner Hauptbücher, Ich bin Christ oder Mere Christianity, kommt dieses Thema vor. Und ich glaube, es ist bei diesen vielen, für die mit den Gottesargumenten vertraut sind, ein Argument, das nochmals auf einer anderen Ebene ansetzt, auf einer persönlichen, emotionalen, aber nicht gefühlsduseligen. Und das finde ich ein sehr schönes Motiv, eine sehr schöne Spur, eine sehr persönliche Spur, die er so gelegt hat. Ich glaube, dass Gott diese Sehnsucht in das Herz jedes Menschen legt. Ich vergleiche es manchmal mit einer Kompassnadel, die sich falsch einstellt, die auf einen falschen Ort zeigt. Und Blaise Pascal schreibt das wunderbar in seinen Pensées, ich weiß die Nummer nicht mehr, aber er sagt, dass sich dann viele Menschen abrackern und dem Vergnügen nachrennen und immer wieder merken in kurzen Momenten, ach, das war es doch nicht, wie das Louis auch gesagt hat. Und dann, was muss passieren? Man muss sich sofort betäuben und das nächste Ziel ansteuern. Das ist doch das Leben auch der heutigen, wie wir das manchmal so etwas abschätzig nennen, Konsumgesellschaft. Das ist einfach eine andere Form dieser Suche nach Freude. Und ich wünsche es für Sie, ich wünsche es für mich, dass wir Menschen sein dürfen, die etwas von dieser Freude ausstrahlen. Diese Freude kann ich nicht machen. Ich kann sie auch nicht mit meinem Willen herbeisehnen. Ich kann diese Freude nicht greifen, ich kann sie nicht in 7 Schritten erreichen. Aber diese Freude, die übrigens in der Bibel sehr, sehr viel erwähnt wird, ist diese, die zum Beispiel in Psalm 37 erwähnt wird. Psalm 37, da steht, habe deine Lust am Herrn. Sie haben richtig gehört, Lust am Herrn. So wird er dir geben, was dein Herz begehrt. Mein größtes Anliegen für mein Leben und auch für das Leben für Sie ist, dass Sie der wahren Freude nachspüren und nicht der falschen Freude. Wie schade ist es, wenn wir als Christen denken, wir können irgendwann diese Eintrittskarte in den Himmel, in den Sack nehmen und dann weitergehen und einfach weiterleben und nicht sehen, dass wir täglich darum bitten können, dass unsere Freude, dass unsere Lust am Herrn zunimmt. Ja, Sie merken, es betrifft mich selbst. Das ist ein Thema, was ich selber sehr stark nachempfunden habe, als ich es Louis gelesen habe. Und ich hoffe, dass es Sie auch anregt und anrührt. Ich komme jetzt zu einem zweiten Spaziergang. Mögen Sie noch einige Momente? Zur Freude, dieser Freude. Und diese Freude kann man bitten. Beten Sie täglich dafür, dass Ihre Freude und Ihre Lust an Jesus zunimmt. Wenn diese Freude zunimmt, dann ist das Christentum nicht mehr diese Verbots- und Gebotsreligion, sondern es ist ein Streben nach der wahren Freude. Ja, ich komme nochmals zu einem zweiten Spaziergang, um das noch etwas zu vertiefen. Zum Anfang nochmals, und es wird sich jetzt teilweise einige Dinge wiederholen, das mit Absicht. Louis kämpfte sich durch ein beschwerliches Leben. Rufen wir uns das nochmals in Erinnerung. Seine Mutter starb, als er noch klein war. Zu seinem Vater unterhielt er bis zu dessen Tod ein sehr spannungsgeladenes Verhältnis. In einem Brief bedauerte er dies übrigens. Ich habe letztens einen Brief gelesen, wo er sagt, das war schade, dass das bis zum Tod andauerte. Er verbrachte die Zeit vom 19. bis zum 51. Lebensjahr an der Seite einer Frau, die seine Mutter hätte sein können. Nicht nur blieb diese ein Leben lang Atheistin, Louis konnte seine intellektuellen Interessen nie mit ihr teilen. Louis schwieg sich auch über seinen Nächsten, also über diese Beziehung, ganz aus. Zumindest wissen wir, dass er anfänglich in sie verliebt gewesen war. Louis' Einsatz an der Front im großen Krieg, im Ersten Weltkrieg, hinterließ bleibende Eindrücke und ich glaube auch Albträume. Louis hatte 2 linke Hände. Wir würden ihn wohl in Teilbereichen des Lebens als lebensuntauglich bezeichnen. Seine Eintrittsprüfung in Oxford hat er wegen fehlenden Mathematikkenntnissen nicht bestanden. Rufen wir uns in Erinnerung, dass er keine Anstellung erhielt in Oxford, sodass er nach einem Abschluss in Philosophie noch Englisch studierte oder umgekehrt. Erst später erhielt er eine Tutorenstelle. Man verweigerte ihm die Professorenstelle, bis er Mitte 50 einen Lehrstuhl in Cambridge erhielt. Er musste die größere Zeit seines Lebens mit einem kärglichen Einkommen auskommen. Ich sage nachher noch mehr zu Louis und dem Thema Geld. Die Vielfachbelastung führte zu einem Zusammenbruch, als er rund 50 Jahre alt war. Und Louis wusste selbst, dass er zu einem Schlag Menschen gehörte, die schnell altern würden. Louis wurde knapp 65 Jahre alt. Seine kurze Ehe mit der geschiedenen Joy, gegen das anglikanische Kirchenrecht von einem Priester vollzogen, war vom ständigen Auf und Ab ihrer schweren Krebserkrankung gekennzeichnet. Dass sein Herz zunehmend schwächer wurde und es den Ärzten gegen Ende des Lebens verunmöglichte, die vergrößerte Prostata zu operieren, führte dazu, dass er schon mal mit einem Katheter vorlesen musste und, ich füge hinzu, ihm der Urin in die Hosen lief. Das ist auch C.S. Lewis. Die weniger bekannten Fakten wären aber unvollständig, wenn man nicht auch die sonnigen Facetten hervorheben würde. Was wäre aus Louis geworden, wenn er nicht in einem Haus voller Bücher und mit viel freier Zeit aufgewachsen wäre? Was hätte alles gefehlt, wenn er nicht vom äußerst begabten Tutor Kirk über Jahre Privatunterricht erhalten hätte? Eben nochmals, dieser Privatunterricht, unverzichtbar in seinem Leben. Dieser hatte ihn nicht nur in Literatur und alten Sprachen, sondern auch in sokratischem Dialog und Debattierkunst trainiert. Fähigkeiten, die für sein späteres Leben unentbehrlich waren. Was wäre alles an Schriftlichkeit verloren gegangen, wenn sein Bruder Warney nicht über Jahrzehnte mit ihm im gleichen Haushalt gelebt hätte und sozusagen als sein Privatsekretär die Schreibmaschine bediente? Warney hat riesige Teile seiner Korrespondenz verschriftlicht. Wer hätte gedacht, dass Louis' bestes fachliches Werk, an dem er 20 Jahre lang arbeitete, ein Lehrbuch über die englische Literatur des Mittelalters und der Renaissance, auf seinen ungeheuren Lesetätigkeit beruhte. Er hat gesagt, dass er alle Bücher, die in Oxford waren, zu diesem Thema gelesen hat. Das ist unglaublich. Er hat 20 Jahre an diesem Buch gearbeitet. Sein Hauptwerk, sein fachliches, ist völlig unbekannt. Also nicht in gelehrten Kreisen, aber natürlich sonst. Ich habe es erst teilweise gelesen. Aber es gibt es in den meisten Bibliotheken, kann man das beziehen auf Englisch. Ist nicht auf Deutsch übersetzt. Wie rührend kümmerte sich Louis um die vielen Briefeschreiber. Tausende von seelsorgerlichen Briefen wurden verfasst. Und manchmal denke ich, das Briefwerk, ich habe es mir noch nicht ganz gelesen, erst ein Teil, das ist ein großer Schatz, den wir erst noch heben könnten. Unter der Last des ständigen Schreibers brach Louis fast zusammen, aber muss auf der anderen Seite sagen, es lebten viele Leute auf. Oder wer wüsste, was ohne den unangenehmen Auftrag während des Zweiten Weltkriegs für BBC, die religiösen Sendungen einzuspielen, entstanden wäre. Er schreibt an einer Stelle darüber, dass er oft die ganze Nacht im Nachtzug fahren musste, es war Kriegszeit, und dass er völlig übermüdet und erschöpft war. Er hat das auf Kosten seiner eigenen Gesundheit gemacht. Und heute können wir dieses Buch lesen. Oder wer kann ermessen, was ohne den Kreis seiner Freunde, habe ich bis jetzt noch nicht erwähnt, des informellen Debattierclubs der Inklings alles an Ideen verloren gegangen wäre? Und jetzt noch das mit dem Geld. Es hat mich tief beeindruckt, dass Louis über weite Strecken sein gesamtes Einkommen als Schriftsteller verschenkte. Sein gesamtes Einkommen. Ich habe immer wieder solche Leute gehört, gelesen, auch kennengelernt, die fast das gesamte Einkommen weggaben. Und seine Großzügigkeit ging einher mit seiner kindlichen Vorstellungskraft und Treuherzigkeit. Und es führte oft dazu, dass er so ein Chaos in seiner Buchhaltung hatte, dass er für den täglichen Bedarf fast nichts mehr hatte. Wer will es ihm verargen? Das Dritte, die irritierenden Stellen. Ja, die gibt es natürlich auch. Manchmal werde ich gefragt, und schreibst du oder sagst du gar nichts über die? Louis fühlte sich beispielsweise sehr stark vom Okkulten angezogen, ähnlich wie sein Kollege Jackie Chesterton auch. Und er pflegt einen engen Umgang mit zum berühmten Schriftsteller Charles Williams, über den privat nicht viel Gutes zu berichten ist. Andere finden, dass sein Umgang mit Alkohol und anderen Genussmitteln etwas ist, worüber man geteilter Ansicht sein kann. Hier neige ich dazu, seiner Betonung der Leiblichkeit und des freudigen Genusses eine positive Seite abzugewinnen. Louis schreibt auch darüber, dass er nie Theologe sein wollte, sagt er immer wieder. Und eigentlich denke ich doch, du warst einer, auch wenn du keine formelle Ausbildung hast. Du hast ja ein klassisches Training gehabt, die Bibel gelesen, die jeden Tag das anglikanische Gebetsbuch gebetet und so weiter. Und du hast viele Werke verfasst. Nichtsdestotrotz, er schreibt immer, er will nie Theologe sein. Und er schreibt, dass seine Werke zur Verteidigung des christlichen Glaubens aus einer Not heraus entstanden seien, dass kaum ein Priester die drängenden Anliegen der Zeit in Beziehung zu den Antworten zu Gottes Wort zu setzen vermochte. Er offenbart etwas darüber, dass dass er eigentlich aus Not zu schreiben begann, weil er sagt, es fehlte. Es gibt keinen, der so schreibt, dass irgendwie Leute erreicht werden. Und er betont dann immer wieder, dass er kein Theologe sei. Und ab und zu gibt es auch wirklich Dinge, die ich sage, ja, das kann man so oder anders sehen. Und dann drei Zeilen später schreibt er dazu, Sie müssen es nicht glauben, es kann auch anders sein. Also da beharre ich nicht drauf. Also da war er sehr demütig. Ich kann zum Beispiel Louis' Beschreibung der Hölle kann ich nicht gänzlich folgen, aufgrund des biblischen Zeugnisses und ebenso wenig seiner Definition der menschlichen Willensfreiheit in Bezug auf das Heil. Das war auch ist auch bei Chesterton dasselbe, aber da haben wir einfach Differenzen, das gibt's bei jedem Schriftsteller. Damit muss man nicht das Kind mit dem Bade ausschütten, wäre schade. Mir war es fremd, seiner buchstäblichen Übertragung des Schmerzes auf eine andere Person zu folgen. Er bat nämlich darum, dass die Schmerzen von Joy auf ihn übergingen. Das war für mich auch etwas fremd. Was will ich damit sagen? Es gibt auch irritierende Stellen im Leben eines Menschen, weil sie Sünder sind wie ich auch. Auch die Ideen aus der Feder von C.S. Lewis müssen im Licht von Gottes Wort überprüft werden. Was habe ich von Lewis gelernt? Das zum Schluss. Ja, wer hat mit einer vergleichbaren Inbrunst den moralischen Gottesbeweis, morgen werde ich noch etwas darüber sagen, für die Zeit der Moderne geführt? Er weiß. Wer hat so nachdrücklich wie er darauf hingewiesen, dass die Moderne die Welt entzaubert hat? Und mit seiner Fantasy, christlichen Fantasy, glaube ich, dass er wieder eine Dimension herausgenommen hat. Ich werde morgen noch etwas sagen zu den Narnia-Chroniken, die etwas von der vollen, von der ganzen Wirklichkeit Gottes wieder in ein besseres, in ein anderes Licht rückte. Zusammen mit Tolkien und Chesterton verfasste er wunderbare Literatur, die bis heute von Christen und dem Glauben fernstehenden Menschen gleichzeitig gelesen werden. Ich kann ohne Bedenken anderen Menschen ein solches Buch geben, immer natürlich begleitet mit einem persönlichen Brief. Oder wem gelingt es so gut wie Lewis, komplexe Sachverhalte in ansprechende und einprägsame Bilder zu packen? Und, ich werde morgen nochmals drauf kommen, wer setzte sich so wie Lewis für die Rehabilitierung des dunklen Mittelalters ein? Seine Antrittsvorlesung 1954 setzte sich mit dem auseinander und heute ist das eigentlich allgemein Standard unter den Historikern. War das seiner Zeit etwas voraus? Oder wer könnte den Seitenwechsel besser nachvollziehen als Lewis, wenn er in Dienstanweisungen an einer Unterteufel den Perspektivenwechsel vollzieht in die Kommandozentrale des Feindes nämlich? Ja, so sind einige Dinge, die ich von Lewis lernen kann. Was ich aber ganz konkret umsetze, sind gewisse Lebensgewohnheiten, wie der tägliche Spaziergang oder das Morgengebet. Lewis lernte in diesem Morgengebet den gesamten Psalter auswendig. Und das finde ich einfach bewundernswert. Seine Gebetsliste wurde immer wieder so lange, dass Lewis sie nicht mehr durchbrachte und abkürzen musste. Und so möchte ich Sie gerne mit einer nachdenklichen Note in diesen Abend entlasten. Und ich kann es mir nicht nehmen, Ihnen noch einen kurzen Ausschnitt vorzulesen. Ich habe mir verschiedene bereitgelegt, das, was ich nenne, den idealen Tagesablauf. Lewis schreibt, ich würde, wenn ich die Wahl hätte, immer genau um 8 Uhr frühstücken und um 9 Uhr am Schreibtisch sitzen, um dort bis 1 Uhr zu lesen und zu schreiben. Genau gleich, um 9 Uhr bin ich in Form, vor 9 Uhr nicht. Um dort bis 1 zu lesen und zu schreiben, wenn ich gegen 11 eine Tasse guten Tee oder Kaffee bekommen könnte, umso besser. Präzise um 1 sollte das Mittagessen auf dem Tisch stehen und spätestens um 2 wäre ich auf dem Weg zu meinem Spaziergang. Allein nicht mit einem Freund, es sei denn hin und wieder in großen Abständen. Die Rückkehr von dem Spaziergang sollte exakt mit dem Moment zusammenfallen, in dem der Tee serviert wird, und zwar nicht später als 4:45. Um 5 sollte man wieder an der Arbeit sein und bis 7 bleiben. Dann kommt auch, das ist die Energiekurve der meisten Menschen, zwischen 4 und 6 oder 4 und 7. Dann beim Abendessen und danach ist die Zeit zum Reden oder, wenn das nicht zu haben ist, für leichtere Lektüre. Und wenn man nicht gerade mit seinen Kumpanen die Nacht durchmacht, gibt es keinen Grund, warum man je später als um 11 zu Bett gehen sollte. Jetzt wissen Sie also, wie das heutige Abendprogramm aussieht, und ich wünsche Ihnen von Herzen einen schönen Abend und bis morgen früh. Gott befohlen.
Solch einen Abend hatten wir noch nie. Danke für diese einzigartige Einführung. Wir freuen uns auf die Fortsetzung morgen, 19.30 Uhr, an derselben Stelle. Wir laden Sie auch alle ein, morgen wieder zum Unterricht zu kommen mit Dr. Haniel Strebel. Es geht weiter in den Jesaja, in den Propheten Jesaja hinein, 9.45 Uhr. Und am Nachmittag um 16 Uhr mit Schwester Anne Rentschler zum Römerbrief. Und die gute Nachtwünsche haben wir schon genannt, haben wir schon gekriegt.